Mit Polen auf Du und Du. Das Podcast ist es noch ein Experiment zum Thema Polen und dem deutsch-polnischen Verhältnis. Heute vorne noch mit Christian Schmidt und
Karolina Fuhrmann.
Karolina Fuhrmann, Dzień dobry Państwu, cześć und hallo.
Hallo. Cześć.
Ja, da bin ich so glatt ins Stocken geraten gerade. Also hallo, liebe Zuhörenden. Hallo, Caro. Bin glatt ins Stocken geraten, weil es ist ein Experiment. Es ist eigentlich noch ein Experiment. Rebecca hatte sich gemeldet. Hallo, Rebecca, wenn du zuhörst. Du hast gesagt, Mensch, das ist doch eigentlich gar kein Experiment mehr. Seid doch schon so weit. Habt ihr schon so viele Folgen gemacht. So sinnemäß hat sie es gesagt. Kann man doch eigentlich sagen, dass es kein Experiment mehr ist. Wollen wir unseren Trailer in Anführungsstrichen mal ändern oder wollen wir den noch ein bisschen lassen, Caro?
Angesichts der Tatsache, dass es heute die 30. Folge ist, 30 klingt schon, als hätten wir, beziehungsweise hättest du, weil ich bin ja noch gar nicht so lange dabei, schon den Drive raus, ne?
Ja, es geht alles in eine gewisse Richtung, die wir noch nicht bestimmt haben, muss man mal sagen. Aber vielleicht können wir es tatsächlich mal anders nennen und die 30. Folge zum Anlass nehmen, beim nächsten Mal dann eben zu sagen, ja, was sagen wir denn eigentlich? Mit Polen auf Du und Du, der Podcast zum Thema Polen und dem deutsch-polnischen Verhältnis.
Der Podcast für...
Für Polen-Interessierte, für Polen-Liebhaber.
Für dich.
Der Podcast für dich, wenn du Polen magst und mehr über Polen wissen möchtest.
Bei der Formel Du und Du, da kommt man auf dich.
Genau. Also, werden wir es beim nächsten Mal dann so machen? Jetzt erstmal noch nicht, weil dann müsst ihr ja wieder zurückspulen quasi. Ja, es ist die 30. Folge. Das ist tatsächlich auch interessant, weil es eine Folge, die auch besonders ist. Wir hatten bei den letzten deutsch-polnischen Gesprächen Klaus Bachmann, Professor Dr. Klaus Bachmann, ich glaube zweimal Doktor sogar, ich bin mir nicht ganz sicher, aus Warschau zu Gast. Und der war so interessant in dem, was er erzählte, dass wir das eigentlich gar nicht mehr zusammenschneiden wollen, nicht mehr großartig zusammenschneiden wollen, wie wir es ja sonst immer machen. Wir bemühen uns ja sonst, den Podcast so rund eine Stunde laufen zu lassen. Aber dieses Mal war das so dicht an Informationen, dass es sich tatsächlich lohnt, sich alles anzuhören.
Professor Bachmann ist ja wirklich, man hat es gemerkt, er gibt viele Vorlesungen, Vorträge, er hat viele Bücher geschrieben und im Grunde kann man ihn einfach anstupsen, ein Stichwort geben und er legt los und das werdet ihr auch gleich hören, was er alles Spannende zu erzählen hat, wie er Verbindungen und Zusammenhänge herstellt. Es hat sich gelohnt, wir wussten, wen wir da einladen. Er hat wirklich, dadurch, dass er vor Ort gelebt hat, schon über einen längeren Zeitraum, hat er Polen gelernt zu verstehen und er kann es einfach aufgrund seiner didaktischen Fähigkeiten, er kann es einfach auch gut vermitteln. Und da wäre es jetzt irgendwie nicht gut, wenn wir ständig zwischendurch hineinklappern würden. Es ist alles in sich eine schöne Stunde Polen verstehen mit Professor Dr. Bachmann.
Genau, dann wird es nicht nur eine Stunde, weil wir zwei Folgen draus machen werden, sondern werden so rund zwei, ein paar und ein bisschen Stunden werden. Aber es lohnt sich, das kann man ganz klar sagen, weil er eben auch aus seiner Perspektive als Politikwissenschaftler, als Soziologe und als erfahrener Mensch auf Polen schaut und die Situation in Polen sehr gut einschätzt, ne, aus meiner Perspektive. Und er auch Einschätzungen hat, von denen ich bisher so noch nichts gehört habe. Also lasst euch überraschen, seid neugierig und hört gut zu. Wir werden uns zwischendurch noch mal kurz zur Auflockerung mal melden, damit ihr mal durchatmen könnt, mal schnell zur Toilette gehen könnt zum Beispiel. Aber ihr werdet wahrscheinlich hängen bleiben, weil er tatsächlich wirklich sehr gut und lebendig erzählt.
Vielleicht magst du, Christian, ich weiß nicht, 30. Folge, sollten wir schon noch mal einen kleinen Rückblick auch wagen, unabhängig von der aktuellen Situation in Polen, die ja auch durchaus im Gespräch oder in dem Vortrag von Professor Bachmann zur Sprache kommt. Aber der Rückblick jetzt auf die 30 bzw. 29 Folgen deines Podcast-Experiments. Ich meine, du lächelst mich hier an. Wir sehen uns heute ausnahmsweise, natürlich aus weiter Entfernung über Zoom. Du hattest viele spannende Gäste da, viele Themen, Polen-Themen. Gibt es irgendwie eine Folge, die dir besonders gut in Erinnerung geblieben ist, die du vielleicht hier nochmal würdigen möchtest?
Na, ich würde mal sagen, wir lassen mal Klaus Bachmann erstmal reden und dann melden wir uns dann in der Pause dazwischen und reden mal darüber. Ist das okay?
Klar, klar. Jetzt haben wir ihn schon so angepriesen.
Genau, deswegen wäre der Spannungsbogen. Ja, ne? deswegen, okay. Also, liebe Zuhörenden, seid gespannt und lauschet den Ausführungen nicht des Vortrages, also keine Vortragstechnik, sondern tatsächlich aus dem Gespräch zusammengeschnitten. Lauscht also dem, was Klaus Bachmann nun erzählt. Viel Spaß. Bis gleich.
Ich habe damals eine Familie gegründet hier in Polen mit einer Polin, die ist inzwischen allerdings verstorben. Und ich bin jetzt das zweite Mal verheiratet mit meiner Frau, die zum Glück noch lebt. Ja, und das war eine Zeit, ich hatte damals ein Stipendium und dieses Stipendium ist dann sozusagen übergangslos, hat sich verwandelt in einen Aufenthalts als Journalist. Ich habe schon während der Stipendiumzeit angefangen, unter anderem für die Taz da zu schreiben, aber das ging natürlich nur unter der Hand und heimlich. Also man musste das dann immer verheimlichen und zum Teil sind sogar Sachen unter Pseudonym erschienen und so, weil vor 88 konnte das leicht passieren, dass man dann als Spion eingestuft wird oder einfach des Landes verwiesen wird. Und nach 88 mit dem runden Tisch haben die Behörden dann angefangen, jeden zu akkreditieren, der einen Antrag gestellt hat. Und auf diese Weise wurde dann mein Tun auch damals legalisiert. Und da war ich bis 2001 war ich in Polen. Ich weiß nicht, ob Wikipedia das auch verraten hat. Ich habe mit der Seite eigentlich nichts zu tun. Ich weiß inzwischen, wer sie gemacht hat. Mhm. Aber ich habe abgesehen davon, dass ich einige etwas übertriebene Äußerungen über mich irgendwann mal gelöscht habe, habe ich eigentlich mit dieser Seite gar nichts zu tun. Aber es ist weitgehend korrekt, nach dem, was ich vor kurzem mal mir angeguckt habe. Zwischen 2001 und 2004 war ich dann in Belgien. Da war ich dann Korrespondent für deutsche, Schweizer, österreichische, eine luxemburgische und mehrere polnische Zeitungen für Belgien, Holland und Luxemburg. Und für die Polen dann habe ich dann auch noch ein bisschen EU gemacht. Und dann 2004 bin ich zurückgegangen, allerdings nicht nach Warschau. 2001 bin ich von Warschau weg, sondern nach Breslau an die Uni. Und von dort wurde ich dann weggekauft von der Uni, bei der ich jetzt bin. Ich bin irgendwie dann durch diese Journalistenarbeit damals halt, weil sehr viele Leute in Deutschland, ich habe insgesamt am Ende für 15 Zeitungen geschrieben, da haben mir natürlich viele Leute gekannt dann. Und dadurch bin ich in diese deutsch-polnische Schublade geraten. Aber wenn man sich anguckt, was ich so mache beruflich, also ich meine jetzt akademisch oder wissenschaftlich, dann hat das eigentlich mit Polen fast nichts mehr zu tun. Inzwischen beschäftige ich mich mehr mit Zentral- und Südafrika. Also ich schreibe jetzt gerade eine Geschichte Ruandas zum Beispiel. Aber ich meine, so ist das halt mit den Schubladen, die halten sehr lange. Also es hat eine Ewigkeit gebraucht in Polen auch, bis ich aus der deutsch-polnischen Schublade raus war und dann in eine etwas europäischere gelandet bin. Also es kommt hier ziemlich häufig vor, dass ich vom Fernsehen oder vom Rundfunk angerufen werde und die Interviews wollen oder Talkshows oder sonst irgendwas. Und da war am Anfang war das natürlich immer bei Deutsch-Polnisch. Da war ich sozusagen der Deutsche vom Dienst, noch lange vor, jetzt habe ich den Namen vergessen, der Satiriker, der im Fernsehen
Steffen Müller wurde.
Ja, genau. Also es war sogar noch vor ihm sozusagen. Zeitlang hatte ich sozusagen das Monopol auf Deutschland. Ja, und inzwischen dann ist es mir gelungen, da ein bisschen rauszukommen und dafür zu sorgen, dass ich auch eingeladen werde, wenn es um Europa, Europäische Union geht und so. Also das ist eigentlich das Thema, über das ich mich habilitiert habe. Aber inzwischen ist es ein bisschen besser geworden. Also es gibt auch schon Radiosender, die wissen, dass ich mich zum Beispiel in Zentralafrika auskenne. Und dann rufen sie mich an, wenn dort was passiert. Nur das ist natürlich viel seltener, als wenn ich wegen Deutschland angerufen werde. Ja, klar, aber das hat hauptsächlich inzwischen therapeutische Bedeutung oder selbsttherapeutische Bedeutung. Ich mache das hauptsächlich, weil ich die Sachen selber verstehen will und weil es einfach unheimlich, also bei mir jedenfalls, unheimlich dazu beiträgt, die Gedanken zu ordnen, wenn man sich hinsetzt und das aufschreibt. Also vieles von dem, was ich so über Polen schreibe, das ist eigentlich, das wird nicht geschrieben, weil es jemand lesen will, sondern das wird geschrieben, weil es jemand schreiben wollte. Ja, und es hilft auch. Also es ist meine Art und Weise, Dinge zu verarbeiten, das nicht unbedingt darüber zu reden, sondern darüber zu schreiben. Das ist sehr hilfreich. Aber es ist nur wirklich ein kleiner Teil von dem, was ich also so wissenschaftlich mache, es ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil. Obwohl es bei Therapien, das habe ich von meinen Psychologenkollegen gelernt, wahrscheinlich meistens wichtiger ist, dass man zuhört und nicht, dass man selber redet. Eigentlich hat das Ganze, ja, wie hat das angefangen? Ich habe in Heidelberg studiert und nach einigen Semestern wusste ich bereits, worüber ich meine Magisterarbeit schreiben werde und habe dann angefangen, Material zu sammeln. Und das war, Ich habe damals, der eine oder andere wird sich wohl daran erinnern, noch Fritz Fischer gelesen, der mit seinem Buch über den Ersten Weltkrieg, und da war irgendwo ein Satz drin, zu diesem Thema gibt es noch keine Forschung. Dann habe ich gedacht, ah, prima, dann mache ich mir das gleich zum Thema. Und habe da angefangen nachzuforschen, bin dann ziemlich schnell drauf gekommen, dass das Buch natürlich vor 20 Jahren erschienen ist, also in der Zwischenzeit gibt es schon Forschungen dazu, also zu diesem Thema. Aber dafür habe ich dann was Ähnliches gefunden und habe mich da dann reingestürzt, bin nach Wien gegangen, weil da Teil der Archive war. Und von dort habe ich dann ein DAD-Stipendium gekriegt und bin nach Polen gegangen und habe dort weitergemacht. Und es hat dann eine einige Zeit gedauert, bis 2000. 2000 habe ich dann endlich meine Doktorarbeit fertig geschrieben. Ja, das war eigentlich sozusagen die inhaltliche Beschäftigung damit. Aber das Kuriose ist, was mir am Anfang in Polen auch niemand glauben wollte, die deutschen Ostgebiete haben mich nie interessiert. Kann ich bei Gelegenheit noch darüber reden, warum? Das ist eine sehr deutsche Geschichte, warum die mich nicht interessiert haben. Die polnischen Ostgebiete haben mich enorm interessiert, weil über die habe ich meine Doktorarbeit geschrieben und über die habe ich die Akten in Wien gelesen. Und für mich ist Aktenlesen sowas wie Eintauchen in eine andere Welt oder in die eine vergangene Welt oder sowas. Also die meisten meiner Kollegen, ich bin zur Hälfte Historiker, ich habe eine Doktorarbeit in Geschichte gemacht und die anderen Sachen sind politikwissenschaftlich. Meine Historikerkollegen, die meisten, die ich so kenne, die, wenn die erstmal Professor sind, dann schicken sie ihre Doktoranden ins Archiv, weil ihnen das zu langweilig ist, nicht? Und lassen sich da die Sachen raussuchen und lesen sie dann daheim in Kopie oder so. Und jetzt heutzutage kann man ja sowieso fast alles scannen und es ist auch immer mehr online. Also man muss eigentlich die Wohnung gar nicht mehr verlassen, wenn man, so wie ich das gemacht habe, damals über Galizien forschen will zum Beispiel. Und damals ging das natürlich noch nicht. Mir hat es immer unheimlich Spaß gemacht. Wenn ich jetzt in Afrika bin, sitze ich auch dort in den Archiven und bin tagelang unansprechbar. So war das damals. Und dadurch habe ich sehr ziemlich genaue Detailkenntnis, auch über Alltag und so weiter, gehabt, über wie das damals aussah in Galizien vor dem Ersten Weltkrieg. Das war mein Thema. Und das hat mich interessiert. Und da wollte ich immer hin. Das ging damals nicht, weil damals gab es noch die Sowjetunion und das war wahnsinnig teuer wegen dem Zwangsumtausch und so. Und ich konnte das dann erst 93 oder 94 machen, nachdem die Ukraine unabhängig geworden ist. Und da bin ich dann auch dort gewesen in den dortigen Archiven und habe dann anschließend die Arbeit fertig geschrieben. Aber mein Interesse kam eigentlich, es war nicht so sehr rein auf Polen gerichtet. Es war auch nicht auf das gerichtet, was damals sehr viele Leute in Polen interessiert hat, nämlich was ist das Deutsche in Polen, sondern mich hat sozusagen immer interessiert, was ist das Ukrainische in Polen und was ist das Polnische in der Westukraine sozusagen. Und dem habe ich nachgespürt. Und das war sozusagen damals das hat mich getrieben sozusagen, abgesehen von der Ehefrau. Ich meine das jetzt im Sinn von, also geografisch und was Minderheiten angeht zum Beispiel. Also es gibt ja eine ukrainische Minderheit in Südostpolen. Es gibt, was damals ein sehr großes Thema war, also unmittelbar nach 89, die ganze Geschichte mit der Reprivatisierung von Kircheneigentum, weil ein großer Teil des römisch-katholischen Kircheneigentums, was reprivatisiert wurde damals, das war eigentlich uniertes oder griechisch-katholisches Kircheneigentum, das von den Kommunisten nach 45 dann enteignet worden ist. Und da gab es einen großen Streit in dieser Gegend darüber, wem das jetzt eigentlich gehören soll, weil die unierte Kirche keine eigene Rechtspersönlichkeit hatte. Und damit sozusagen, wenn der Staat was zurückgegeben hat, dann hat das an die katholische Kirche zurückgegeben, was in der Praxis hieß, an die römisch-katholische und nicht an diejenigen, die es vorher hatten, nämlich die unierte Kirche. Und da haben natürlich sich die Unierten, die da unten weitgehend identisch sind mit den Ukrainern oder mit der ukrainischen Minderheit, die haben sich dann natürlich zu Wort gemeldet, haben gesagt, Moment, Moment, das ist aber unseres. Und dann gab es natürlich sofort das Gegenargument, ja, aber ihr seid ja nicht mehr viele. Und natürlich sind sie nicht mehr viele, weil während des Kriegs und in der unmittelbaren Nachkriegszeit sehr viele Mitglieder der ukrainischen Minderheit in Polen damals entweder in die Sowjetukraine deportiert oder veranlasst wurden, auszureisen, zu emigrieren und so weiter. Und ein Teil wurde zwangsumgesiedelt in den Westen. Und bei den Stettin bringt es natürlich nicht viel, wenn sie ein Kirchengebäude in Przemyśl zurückkriegt, nicht? Also diese Themen haben mich unheimlich interessiert, dann auch, als ich angefangen habe, für Zeitungen zu schreiben. Und auf der anderen Seite natürlich bin ich auch jede Menge rumgefahren in der Westukraine und im westlichen Teil von, damals sagten wir noch Weißrussland, heute ist das Belarus, unter der polnischen Minderheit, bei den römisch-katholischen, die dort in der Minderheit sind. Und da ging es auch um solche, also damals war das ein großes Thema in Polen, diese ethnische Brille sozusagen. Ich habe immer den Eindruck gehabt, die Öffentlichkeit hat damals erst entdeckt, oh, es gibt ja nicht nur Polen in Polen. In der Ukraine war das nicht so krass. Die Ukrainer wussten in der Regel, dass sie nicht allein sind auf ihrem Territorium, weil natürlich es auch die Minderheiten waren viel stärker und viel sichtbarer. Und aber in Polen gab es aber, und das war damals durchaus positiv eigentlich, also so habe ich es in Erinnerung, zu sagen, oh, jetzt lass uns das mal entdecken. Das war, da war sehr viel Neugier dabei und diese Neugier ist dann später in den 90er Jahren auch oft umgeschlagen in Vorurteile, Ablehnung, zum Teil sogar Hass. Also ich kann mich dann an verschiedene Geschichten erinnern mit Papstbesuchen und so weiter, wo das dann regelrecht explodiert ist. Aber am Anfang war das wirklich Neugier und zwar so eine, soll man sagen, so eine eigentlich positive Neugier in dem Sinn, dass man gesagt hat, oh, das ist ja eigentlich gut. Also das ist ja eigentlich interessant und das macht uns ja irgendwie reicher oder sowas. Ja, und dann auch in der Ukraine ging es natürlich auch darum, wer wird denn zum Beispiel Staatsbürger in der unabhängigen Ukraine? Wie definiert man das? Wer ist Ukrainer? Wer ist ukrainischer Staatsbürger? Muss ich das decken und so weiter? Das gab es ja auch im Baltikum, nicht? Also in den baltischen Staaten gab es die gleichen Diskussionen. Die Lösungen waren ganz anders. Und das waren halt die Themen damals. Wenn man die Situation, ich beziehe mich jetzt nur auf Polen, also und lass mal sozusagen die Minderheitengeschichte und die Ukraine weg. Über die Ukraine habe ich auch nicht mehr so viele Informationen aus den letzten Jahren jetzt in der Hinsicht. Aber natürlich war damals in den Ende der 80er und in den 90er Jahren, das war natürlich, fast alles wurde sozusagen diskutiert unter so einem Paradigma, unter so einem ethnischen oder nationalen Paradigma. Wir, die Polen, die Ukrainer, wir, die Katholiken und so weiter. Wie soll man sagen, also das nicht unbedingt jetzt, also es gab natürlich auch Nationalismus. Nationalisten denken auch so, denken in großen Gruppen, nicht? Und der Mensch ist sozusagen nur insofern wichtig, wie er dieser Gruppe angehört und wie er dieser Gruppe irgendwas bringt. Und das hat sich aber, muss man sagen, das war damals nicht so eindeutig negativ, sondern das war auch so, dass man gesagt hat, ich kann mich an Bücher erinnern, wo bewiesen wurde oder versucht wurde zu beweisen, dass in diesem ewigen Streit der Ukrainischen mit ihren polnischen Nachbarn eigentlich die Ukraine recht hatten. Ja, also ich meine, das war eindeutig nicht nationalistisch, aber es war natürlich auch in diesem Paradigma. Also das war auch in diesen Kategorien von sozusagen riesigen, soll man sagen, Kollektivitäten oder Menschenmengen gedacht. Also wir, die Polen, ihr, die Ukrainer, da gibt es keine Unterschiede. Was der einzige Unterschied ist, dass wir halt eine andere Nationalität haben und so. Aber die Unterschiede zwischen den Polen oder die Unterschiede zwischen den Ukrainern, die lassen wir sozusagen beiseite. Das hat sich sehr stark geändert, weil Polen einfach auch sehr viel individualistischer geworden ist und sehr viel, ohne jetzt da mit akademischen Begriffen um mich werfen zu wollen, sehr viel postmaterialistischer oder wie kann man das nennen? Progressiv klingt immer irgendwie so wertend und politisch. Das ist es aber oft gar nicht. Sondern halt, heutzutage ist es nicht mehr so wichtig für viele Leute, besonders natürlich in den großen Städten, auf dem Land ist es noch ein bisschen anders, aber es ist nicht mehr so wichtig, sich jetzt unbedingt und unter allen Umständen als Pole zu definieren und nur als Pole, also als Mitglied dieser großen Gemeinschaft, sondern es gibt noch viele andere Kategorien, die auch wichtig sind. Und was unheimlich wichtig ist, das ist auch das Ich. Das hat damals fast keine Rolle gespielt. Dass man, also die Möglichkeit zum Beispiel, ich sage jetzt immer, ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich ist, ich versuche es mal. Also polnische, wie unterscheidet man Patrioten von Nationalisten? Die Nationalisten sind stolz auf ihr Volk und die Patrioten verzweifeln dran. Das ist so ungefähr die polnische Situation. Und damals ist niemand an seinem Volk verzweifelt. Damals waren alle irgendwie stolz drauf. Sie waren deshalb nicht unbedingt minderheitenfeindlich oder so, aber sie waren alle stolz drauf. Und sie fanden es alle völlig normal, dass die anderen auch stolz sind. Das hatte zum Teil sehr kuriose Auswirkungen, als mich meine damalige Schwiegermutter mal gefragt hat. Ich habe ein polnisches Buch mit dem Hakenkreuz drauf gelesen. Es war ein Buch, das noch unmittelbar nach dem Ende der Zensur erschienen ist und der lokalen Bevölkerung zu den Todeslagern, die damals also gerade befreit worden waren, beschrieb. Ein ziemlich gutes Buch. Aber sie sah nur das Hakenkreuz und dann fragte sie mich, sag mal, was ist eigentlich dein Verhältnis zu Hitler? Und war natürlich, ich wusste, was sie meinte. Ne? Also wenn ich das nicht gewusst hätte, wäre ich wahrscheinlich beleidigt gewesen, dass mir allein diese Frage unterstellt, dass ich ein anderes Verhältnis als ein negatives zu Hitler haben könnte. Aber das war eigentlich eine Frage, die man sehr oft kriegte in Polen damals. Und die Logik dahinter war einfach, dass die Leute gesagt haben, okay, Hitler war zwar schlecht, also für uns war das natürlich eine Katastrophe und er war ein Verbrecher und so weiter, aber das sind ja Deutsche. Und so wie wir stolz sind drauf, Polen zu sein, sind die vielleicht auch stolz drauf, Deutsche zu sein. Und dann haben sie vielleicht ein positiveres Verhältnis zu Hitler und das wollen wir jetzt mal rauskriegen. Also solche Unterhaltungen gab es damals eigentlich ständig, weil dahinter immer sozusagen diese Überzeugung stand, dass man die Zugehörigkeit zur eigenen Nation nicht in Frage stellt. Man muss deshalb nicht unbedingt Nationalist sein und andere Leute hassen oder so. Aber das ist was, das wird nicht in Frage gestellt. Und das stellt man dann auch bei anderen nicht in Frage. Also man kann sich auch dann gar nicht vorstellen, dass beispielsweise jemand aus Deutschland kommt und sagt, ich will eigentlich gar kein Deutscher sein. Das ist was, das hat hier damals kein Mensch verstanden. Dass es Deutsche gibt, die nach Polen kommen und sagen, oh, es tut mir leid, dass ich ein Deutscher bin. Ich wäre eigentlich lieber ein Europäer oder eigentlich bin ich ein Europäer und so, nicht? ich sage immer, ich komme aus dieser Generation. Ich habe das nicht in Polen erlebt, weil da war ich, glaube ich, schon zu alt dafür. Aber ich habe das als Abiturient oder als junger Student mit Frankreich erlebt. Da ist man nach Frankreich gefahren und hat überall verkündet, ja, Deutschland, scheiße und so weiter. Ich bin eigentlich Europäer. Und dann haben einen die Franzosen angeguckt und haben gesagt, es waren ja meistens Gleichaltrige, da ist man ziemlich offen. Ne? Und dann haben wir gesagt, Quatsch, natürlich bist du Deutscher. Und dann wusste man, man ist Deutscher. Aber dazu musste man erstmal Deutschland verlassen. Und in Polen gab es halt diese Grundannahme, dass jeder sozusagen, so wie wir Polen drauf stolz sind, so ist jeder in Deutschland dann eigentlich logischerweise auch stolz. Und dann gab es aber immer diese Zweifel, ist das dann gut? Kann man dem dann trauen, wenn der, also nicht, und wenn man dann nahe genug dran ist oder so und genug Vertrauen hat, dann kann man danach fragen und dann wird es richtig interessant. Und solche Unterhaltungen gibt es heute eigentlich fast keine mehr. Heute unterhält man sich drüber, wie ist das mit Abtreibung in Deutschland zum Beispiel? Wie ist das mit Frauenemanzipation in Deutschland? Und da wird dann verglichen. Und also über was weiß ich, Menschenrechte, Bürgerrechte, Demokratie, das ist eine relative Neuerung. Also das Erstaunliche ist, dass man in den 90er Jahren eigentlich kaum über Demokratie geredet hat. Da hat man immer über nationale Souveränität und Unabhängigkeit geredet. Und bei jedem größeren politischen Konflikt wurde der analysiert, auch in den Nachbarländern zum Beispiel. Also ich kann mich erinnern, Belarus, Ukraine, Litauen und so weiter. Da wurde nicht darüber diskutiert, ob diese Länder, wenn sie sich erstmal aus der Sowjetunion befreien, ob die dann demokratisch sind. Und dann das Wichtigste war, dass sie unabhängig sind, und zwar möglichst unabhängig von Moskau. Und das hat sehr lange gedauert. Und das ist eines der unbeabsichtigten, soll man sagen, Erfolge dieser Regierung, die wir jetzt haben seit 2015, dass man ausführlich und detailliert in Polen über Demokratie diskutieren kann. Da sind plötzlich alle dran interessiert.
Da sind wir wieder, liebe Zuhörende.
Hallo.
War das nicht viel, viel Input und interessant erzählt? Also ich kann Bachmann stundenlang lauschen und ich habe auch viel gelernt oder viel, obwohl ich ja schon viel weiß, konnte ich hier nochmal einige Informationen auch vor allem über ihn bekommen. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass er sich jetzt so mit Afrika beschäftigt und eine Geschichte zu Ruanda schreibt. Und auf jeden Fall hole ich mir seinen Roman.
Wenn das, was er uns noch zur Verfügung stellt, also die Links zu seinen Büchern, die packen wir dann in die Shownotes und dann kann man da ja nochmal nachblättern. Er wird im Laufe der Zeit, nicht jetzt am Anfang, aber in den nächsten Episoden, könnte man jetzt mal so sagen, da wird er nochmal kurz darüber erzählen, über die Bücher oder darauf hinweisen. Und dann kann man da schon mal eine Idee von bekommen, was dann da drin steht. Aber es scheint sich wirklich zu lohnen. Ja, und wer das jetzt gehört hat und noch weiterhören wird, der ist dann wahrscheinlich schon sowieso von überzeugt. Ja, kommen wir zurück zu deiner Frage, Caro. 30. Folge und einen Rückblick wagen. Ich glaube, es gibt keine so für mich eindeutige Folge. Also jede Folge hat eigene Inhalte. Also es gibt keinen Spannungsbogen über die ganzen Folgen hinweg. Ich persönlich finde eigentlich alles interessant. Sonst hätte ich die Gäste ja auch nicht eingeladen. Ne? Hätte ich ja nicht daraus einen Podcast gemacht. Ich finde das alles spannend. Also jetzt Klaus Bachmann ist so eine ähnliche Kategorie, wenn man das jetzt mal so sagen kann, wie beispielsweise Professor Traber, den ich gar nicht im Podcast habe, aber den ich damals bei den deutsch-polnischen Gesprächen hatten, als kompetenter Wissenschaftler, der wirklich Fakten, Fakten, Fakten und wirklich dicht erzählt. Das finde ich total spannend. Aber jeder hier dann letztlich im Podcast, ach so, da hatte ich doch noch gleich am Anfang der erste Podcast oder der zweite, weiß ich gar nicht mehr genau, das war Professor Bingen vom Deutschen Polinstitut, noch im letzten Moment, wo er Direktor war. Der war auch total spannend, auch gerade so als Einstiegsfolge und ebenso inhaltsdicht, ne, dass man da eigentlich gar nichts mehr zu sagen konnte. Der hatte auch die Leute vor Ort gefesselt, die da waren. Ne? Bei den deutsch-polnischen Gesprächen sind immer so, weiß ich mal, so ganz unterschiedliche, so 10, 15, 20, also als es noch live war, Gäste anwesend. Die waren auch alle gespannt. Die haben alle dazugehört und das war wirklich gut. Nee, aber wie gesagt, also jedes deutsch-polnische Gespräch hat so seine eigenen Qualitäten, hat seine eigenen Einblicke in das Denken von Menschen, in manchmal auch das Fachwissen von Menschen und das. Ich finde alles spannend. Also jeder mit seiner eigenen Qualität.
Sicherlich hast du aber auch dadurch dein ganzes deutsch-polnisches Netzwerk nochmal ausgebaut. Ne? Das ging ja vor allem auch immer um die Menschen, um die Themen natürlich auch, aber Ich frage mich wirklich, bist du jetzt super gut vernetzt und wen lädst du als nächstes ein? Gibt es da noch jemanden, den du nicht im Podcast oder in den deutsch-polnischen Gesprächen hattest und den du gerne vielleicht jetzt hier schon mal vorwarnen möchtest?
Naja, ich bin eigentlich immer interessiert an interessanten Menschen, die was zu Polen sagen können, ihre eigene Perspektive, egal was es ist. Das ist, weil mir geht es eigentlich darum, mir geht es darum, den Zuhörenden, mir allerdings auch, das ist ja auch ein Stück weit Motivation, eben die verschiedensten Facetten zum Thema Polen zur Verfügung zu stellen, vielleicht. Insofern bin ich jetzt noch auf der Suche fürs nächste Mal. Ich habe da fürs nächste Mal noch niemanden, aber ja, vielleicht fällt mir was ein. Das Problem ist natürlich, wir haben Corona, ne? Man kann kaum noch Leute treffen. Das ist eher schade. Und bei der Anzeige macht der dieses Format, wo es noch keinen Podcast gab, weiß nicht, schon 7, 8 Jahre. Das heißt, ich habe schon 7, 8 Jahre lang, kann man jetzt selbst mal nachrechnen, immer andere Gäste gehabt. Und ja, irgendwann wird es dann wahrscheinlich auch endlich, keine Ahnung. Aber das Problem ist tatsächlich, man trifft jetzt kaum noch Leute. Das ist schon ein bisschen schwierig. Dieses Netzwerk war bisher gut, um eben Gäste zu finden und ein Stück weit auch ein Netzwerk auszubauen, ganz klar. Das ist also ein guter Nebeneffekt oder ein toller Nebeneffekt. Aber mal gucken, wie es weitergeht. Also bin ja da meistens recht spontan. Ich würde ganz gerne mal Wolfgang Templin nochmal zu Gast haben. Wir waren auch schon vereinbart, aber es klappte irgendwie aus verschiedenen Gründen nicht. Das ist halt so manchmal. Ich hatte ihn auch schon mal als Gast, aber ich würde ganz gerne nochmal eine andere Facette mit einbauen, nämlich über das Buch, was er geschrieben hat, über die polnische Zwischenkriegszeit. Er ist ja da sehr versiert und forscht da, finde ich total spannend. Ich werde mal irgendwann wieder mit ihm Kontakt aufnehmen. Aber wann das was wird, keine Ahnung. Aber das wird mit Sicherheit ebenso interessant wie das jetzt hier mit Klaus Bachmann oder eben alle anderen.
Ich habe gerade beim Namen Wolfgang Templin, ich kenne ihn ja auch. Und als ich ihn kennengelernt habe, damals 2012 oder 2013 war es, ich weiß es gar nicht, da war er ja noch Direktor der Heinrich-Böll-Stiftung Warschau. Und mir kam jetzt gerade so in den Sinn, so, man könnte ja mal ihn, Irene Hahn-Fuhr und Ascha, drei Direktoren beziehungsweise aktuelle ehemalige zusammen einladen, aber da hätte man wahrscheinlich zu viele Themen, zu viele Menschen. Das ist ja, glaube ich, nicht dein Ansatz gewesen. Es geht ja immer meistens mit einer Person am besten, weil man dann in die Tiefe gehen kann und die Aufmerksamkeitsspanne in einer Podcast-Folge ist ja auch nun mal begrenzt. Deshalb, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber.
Ja, ich glaube, das wäre nicht ganz so das Format, was ich mir vorstelle, weil, um es vielleicht nochmal zu erwähnen, die Basis für den Podcast oder eine Basis für den Podcast sind ja die deutsch-polnischen Gespräche. Und was soll die auszeichnen, die deutsch-polnischen Gespräche, dass Leute daran teilnehmen können und direkt Fragen stellen können und dabei sein können. Nicht im Sinne eines Webinars, wo man dann mal Fragen eintippen kann und dann werden die eventuell oder auch nicht vorgelesen. Von daher ist es dann, wenn es mehrere Personen sind, einfach dann zu viel. Insofern lieber einen nach dem anderen. Also Ascha Stolarek ganz gerne. Ich habe es ja schon mal angefragt. Mal gucken, das kriegen wir bestimmt auch nochmal hin. Ja, und Wolfgang Templin, das wird sicherlich auch noch was. Aber man muss wieder das Netzwerk mal wieder pflegen. Ne? Aber wie gesagt, man kommt ja nicht mehr wirklich dazu.
Es wird ja jetzt wärmer, wenn ich so rausschaue. Da kann es ja durchaus sein, dass das in begrenztem Umfang oder so Open-Air-mäßig wieder mehr drin ist, dass man sich zumindest mal trifft und ob draußen die Bedingungen gegeben sind, Gespräche aufzuzeichnen, das ist natürlich.
Genau, also man könnte das auch, aber dann müsste ich nochmal ordentlich in Technik investieren, was sicherlich möglich ist. Da müsste ich mal jetzt im Verein nachfragen, ob man sowas machen kann. Ja, wäre eine Überlegung wert. Ne? Dann kann man eben diese Zeit, wo es dann eben nicht möglich ist, sich innerhalb eines Raumes zu treffen, dann außerhalb und dann das vielleicht eben über bessere Technik dann das kompensieren. Das ist denkbar, aber ja, wir entwickeln uns. Ja, da sind wir wieder beim Experiment. Na gut, wollen wir mal weiter horchen, was Klaus Bachmann sagt. Wir melden uns dann am Schluss dieser Folge nochmal wieder und verabschieden uns dann vom Publikum sozusagen. Okay, na, horchen wir mal rein.
Das ist jetzt der Moment, wo ich immer sehr heftig davor warne, die Regierung mit der Gesellschaft gleichzusetzen. Zu diesem Zweck habe ich bereits eine komplette Rede vorbereitet, die werde ich jetzt aber nicht halten, sondern ich werde sie nur kurz zusammenfassen. Also diese Regierung ist an die Macht gekommen bei einer Wahlbeteiligung von 50% mit 37% der abgegebenen Stimmen. Das heißt, letztendlich als sozusagen aktive, positive Unterstützung für diese Regierung hat es gereicht, weniger als 20% der wahlberechtigten Bevölkerung hinter sich zu scharren, um in den Institutionen die Macht zu übernehmen. Von 80% wissen wir, von ungefähr 30% wissen wir, dass die dagegen sind. Das sind die Anhänger aller Oppositionsparteien zusammen. Und von 50% wissen wir, dass sie entweder keine Ansicht dazu haben oder dass es ihnen egal ist. Das ist, kann man problematisch finden oder nicht, aber wir können auf jeden Fall nicht sagen, diese 50% sind auch dafür. Man kann auch nicht sagen, sie sind dagegen. Man weiß es einfach nicht. Von daher war ich von Anfang an dagegen, sozusagen die Gesellschaft mit der Regierung gleichzusetzen. Es stimmt natürlich, nationale Themen und auch zum Teil nationalistische Themen und ziemlich hässliche Sachen finden statt, weil sie zum Teil nur, weil sie von dieser Regierung subventioniert werden und politisch unterstützt werden. Das ist richtig. Aber das reflektiert trotzdem nicht die Gesellschaft. Im Gegenteil sogar, das ist eine Erkenntnis aus den letzten Monaten, bin ja Sozialwissenschaftler. Und da habe ich mich mal kundig gemacht sozusagen und habe mal die Meinungsumfragen aus den letzten Jahren analysiert, weil ich habe irgendwann vor 10 oder wie viele Jahren habe ich meine Professorenarbeit, das ist sowas wie eine Doktorarbeit, nur für Professorentitel in Polen, habe ich geschrieben über Wertewandel in Polen. Das Buch ist übrigens auf Deutsch erschienen. So viel zum Thema Eigenwerbung. Aber nee, aus dieser Zeit und aus diesem Grund kenne ich die Alten, also die Trends in den Meinungsumfragen von vor 10, 15, 20, 30, 40 noch länger Jahren, also zum Teil auch aus dem Kommunismus. Damals gab es auch schon Meinungsumfragen, die wurden damals geheim gehalten und über die habe ich eigentlich damals dieses Buch geschrieben. Und habe das dann verglichen mit denen, die so aus den letzten 5 Jahren, sagen wir mal. Ich meine, diese Zäsur von 2015 ist nicht immer eine Zäsur. Da gibt es auch viel Kontinuität, was so Meinungstrends und so weiter angeht. Dinge, die sich nicht verändert haben durch 2015. Aber das Erstaunliche ist, dass eigentlich seit 2015 in fast allen entscheidenden Punkten, wo diese Regierung die Gesellschaft sozusagen verändern will, also den Wertewandel zurückdrehen will, ja, hat er sich dadurch beschleunigt. Also ich vergleiche das ist vielleicht, weiß nicht, wie weit Sie das nachvollziehen können, aber mich erinnert es immer sehr stark an die 80er Jahre, also als ich noch Student war. Und als Bitburg zum Beispiel oder Kohl und diese Formulierungen, die er damals immer gebraucht hat, dass die Verbrechen in deutschen Namen geschehen sind, damit er nicht sagen muss, Deutsche haben sie begangen und so, nicht? Und dass Deutsche auch stolz sein, also es gibt dieses berühmte Zitat von ihm, dass er die Polen um ihren Nationalstolz beneidet und dass er sich wünschen würde, dass die Deutschen auch so stolz auf ihre Nation und ihre Geschichte sein könnten wie die oder sein würden eigentlich wie die Polen. Und gleichzeitig dieser Clash mit dem, was in der Gesellschaft passiert, wo die Grünen ins Parlament kommen und Rabatz machen und die SPD gegen diese Art von Geschichtspolitik Sturm läuft und auf den Straßen steht die Friedensbewegung und so weiter. Das ist sehr ähnlich zu dem, was jetzt passiert. Also die Gesellschaft entwickelt sich immer weiter in diese Richtung. Sozusagen, dass die Gesellschaft entwickelt sich in diese Richtung und die Regierung versucht verzweifelt, sie in die andere Richtung zu drücken. Und das Ergebnis ist aber, dass sie permanent, was diese Umfragen angeht, nicht bei den Wahlen, da funktioniert es so nicht, unter anderem wegen der 50%, die nicht zur Wahl gehen, aber in den Umfragen eigentlich genau ständig das Gegenteil erreicht. Also ich mache ein Beispiel, wo sicher sehr oder fast alle in Deutschland mir folgen können, die Flüchtlingsfrage. 2015 gab es eine relative Mehrheit für die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer in Polen. Dann kam der Wahlkampf. Dann haben die großen Oppositionsparteien haben das alles von einer humanitären Frage verschoben, sozusagen in ihrer Rhetorik, auf eine Sicherheitsfrage. Das ist eine Bedrohung für uns. Dann gab es eine absolute Mehrheit gegen die Aufnahme von Flüchtlingen. Und jetzt nach der letzten Umfrage zu diesem Thema stellt sich heraus, es gab noch nie so viele Polen, die für die Aufnahme von Flüchtlingen waren wie jetzt. Nach 5 Jahren Polemik dagegen und Blockade in Brüssel und Warnungen vor Terroristen und wie verantwortungslos das war von Merkel und ja, das läuft hier ständig durch die staatlichen Medien. Was haben sie erreicht? Das Gegenteil. Und ich kann das jetzt machen mit Frauenemanzipation, ich kann das machen mit Minderheiten, mit Schwulen, ich kann das machen mit Demokratie. Ich kann praktisch fast jede wesentliche Frage aus den Meinungsumfragen rausnehmen. Und Sie können sicher sein, dass die Werte inzwischen höher sind als 2015. Die Politik versucht, das zurückzudrängen. Die versuchen sozusagen diesen gesellschaftlichen Wandel, diesen Wertewandel, den es überall in Westeuropa gegeben hat, nach so ab ungefähr ab den 60er Jahren oder wer so messbar ist, ist ungefähr in den Umfragen ab den 70ern. Da kommt eigentlich der Begriff her von Wertewandel und so weiter, nicht? Das hat eigentlich fast überall stattgefunden. Das findet ja jetzt zeitversetzt statt, nicht zu 100% natürlich. Es gibt große Unterschiede, beispielsweise, nur wenn man es mit Deutschland vergleicht, beispielsweise eine katholische Kirche verliert seit Mitte der 80er Jahre an Vertrauen in den Umfragen. Das ist eine Kurve, die geht die ganze Zeit runter. Aber es ist immer noch wesentlich mehr als in Deutschland. Also man kann es nicht 1:1, weil natürlich in Polen ist es die katholische Kirche und in Deutschland gibt es Leute, die interessieren das gar nicht, weil sie zur evangelischen gehören oder weil sie Atheisten sind oder in der DDR aufgewachsen sind und so weiter, nicht? Das kann man nicht 1:1 vergleichen. Aber bei vielen Trends sieht man, das ist jetzt mehr oder weniger eine ähnliche Entwicklung, wie sie in den 70er, 80er Jahren in Westeuropa stattgefunden hat. Da gibt es, glaube ich, die größte Diskrepanz eigentlich, weil da ist ja die, also wir können uns jetzt, wenn wir uns jetzt die Sachen angucken, die Trends angucken über Minderheiten, also zum Beispiel sexuelle Minderheiten, ethnische Minderheiten, Toleranz, Frauenemanzipation, dann sehen wir, okay, das ist ein Anstieg in den letzten 5 Jahren, was weiß ich, von 40% auf 50% oder so. Es ist schon klar sichtbar und so weiter, aber es ist nicht so wahnsinnig dramatisch, es ist keine Revolution. Und da haben wir natürlich eine Regierung, die das alles entweder gar nicht haben möchte oder wenn es schon stattfindet, dann soll es möglichst langsam stattfinden, nicht? Und bei der Europäischen Union, naja, da haben wir eine Regierung, die sozusagen ständig im Konflikt mit der Europäischen Union liegt. Eine Bevölkerung, die eigentlich also auf dem Niveau von über 80% für die Mitgliedschaft in der EU ist. Ja. Da kann man auch nicht sagen, das ist jetzt angestiegen, weil das war eigentlich in den letzten Jahren schon immer so hoch und hat sich einfach so gehalten. Also von daher, da ist es, glaube ich, am extremsten. Und das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum beispielsweise die Regierung immer noch erklärt, dass sie den Europäischen Gerichtshof anerkennt. Einfach weil man... Soll man sagen, da weiß man, dass selbst ein Teil der eigenen Wähler nicht mitgeht, wenn man sagt, wir sind jetzt für Polexit oder sowas. Also so wie das jetzt mit Orban passiert ist, nicht? So lange Terror gemacht, bis sie gesagt haben, jetzt haben wir die Nase voll sozusagen. Es kann in Ungarn funktionieren, ich glaube, in Polen wird es nicht funktionieren. Ich glaube auch nicht, dass das die Strategie ist, also wenn es überhaupt eine Strategie gibt dafür. Ich habe eher den Eindruck, das ist so, weil das ja alles, also wenn man sich anguckt, die einzelnen Maßnahmen, die sozusagen getroffen oder Entscheidungen, die getroffen wurden, jetzt ganz gleich, ob das jetzt zum Beispiel die Opposition gegen Tusk als Vorsitzenden des Europäischen Rats war oder ob das jetzt die Verhandlungen über den Wiederaufbaufonds waren, das war alles überhaupt nicht vorbereitet. Also da gibt es keine, da ist keine Strategie. Das ist, montags erfährt man, dass Dienstag eine wichtige Abstimmung in Brüssel ist und dann wird kurzfristig danach entschieden, was bringt mir das jetzt in den nächsten 2 Wochen in den Umfragen im Verhältnis zu meinem innerparteilichen Gegner, der mich gerade bekämpft und so weiter. Aber da ist keine Strategie dahinter. Was nicht heißen soll jetzt, weil es gibt ja, das ist ja im menschlichen Verhalten, kommt es ja öfter vor, dass ich sozusagen Gruppen, große, kleine Gruppen auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und selber nicht wissen, warum sie es tun. Und erst nach einiger Zeit merkt man, oh, da ist, soll man sagen, da ist eigentlich was passiert, was sozusagen ein bestimmtes Ziel hatte, auch wenn es den Einzelnen, also die Gruppe erreicht ein Ziel, das die einzelnen Mitglieder gar nicht wollten, zum Beispiel. Wir nennen das Collective Action Dilemma, aber das ist wieder akademisch und auch noch dazu Englisch. Und dass sowas passiert, nicht? Und da kann ich mir natürlich vorstellen, dass da etwas passiert, was in anderen Ländern in der EU auch schon vorgekommen ist, also oder vorkommt. Nämlich, dass man, wir nennen das Free Riding, also sagt man da auf Deutsch, Polnisch ist Jazda na Gappe und auf Deutsch ist es Schwarzfahren. Es klingt jetzt sehr lapidar oder sehr umgangssprachlich, aber das ist echt ein Begriff, der in der Politikwissenschaft funktioniert. Das bedeutet, dass man eine bestimmte Verpflichtung eingeht gegenüber anderen oder in der Überzeugung, dass die anderen das einhalten werden, man selber die Vorteile davon hat und diese Vorteile dadurch maximieren kann, dass man sie selber nicht einhält. Also nicht so wie beim Schwarzfahren in der Straßenbahn. Alle anderen zahlen, deshalb fährt die Straßenbahn. Wenn die das auch so machen würden, würde es nicht funktionieren, dann würde die Straßenbahn nicht fahren. Und man selber zahlt aber nicht, man fährt sozusagen mit, hat den Vorteil davon, dass man selber nicht bezahlt hat und den Vorteil davon, dass die anderen bezahlt haben. Was natürlich auf längere Sicht, wenn es keinen Straßenbahnschaffner gibt, nicht dazu führt, dass irgendwann die Straßenbahn aufhört zu fahren, weil kein Geld mehr da ist. Und das gibt es eigentlich in jedem EU-Mitgliedstaat auf die eine oder andere Weise. Jeder versucht das mal. Die EU hat ihre Mechanismen dafür. Deshalb gibt es die Kommission, deshalb gibt es den Gerichtshof. Und deshalb kann man dann die entsprechenden Schwarzfahrer entsprechend bestrafen, sodass das in den meisten Fällen davon abschreckt. Aber natürlich gibt es dann so einen Spielraum, also wo man sozusagen ja, was weiß ich, man kann in der Straßenbahn, kann man das ja auch machen, man kann zum Beispiel Straßenbahnfahrscheine austauschen, ohne dass es der Schaffner merkt zum Beispiel, nicht? Und dann sind zwei oder drei Leute halt auf einen Fahrschein gefahren zum Beispiel. Geht alles so lange, bis es den anderen so lästig wird, dass sie sagen, okay, da tun wir jetzt was dagegen. Und da gibt es halt Regierungen, die das ausprobieren. Die ungarische Regierung ist so eine Regierung, die das ausprobiert. Ich habe den Eindruck, die rumänische und die bulgarische waren auch schon auf diesem Weg. Und die polnische, klar, versucht es auch, nicht? Also warum sollte eine rationale Regierung, egal ob sie jetzt nationalistisch, patriotisch oder sonst irgendwas ist eigentlich völlig egal, warum sollte die eine Organisation verlassen, von der sie so viele Vorteile hat? Da ist es doch viel besser, man macht, was man sowieso machen will, aber unter einer bestimmten Schmerzgrenze, dann hat man beides, dann hat man sozusagen die Früchte dieser Autonomie, die man sich da geschaffen hat, und man hat die Früchte der Mitgliedschaft. Und solange das so ist, glaube ich, könnte höchstens durch eine, wie soll man sagen, eine Panikattacke, eine kollektive Panikattacke, sowas passiert. So kam es zum Brexit letztendlich, nicht? Eine Regierung wurde zum Austritt mehr oder weniger gezwungen, die das Referendum anberaumt hat, um eigentlich drin zu bleiben. Sowas kann natürlich immer passieren. Aber wenn man dann mal davon ausgeht, dass dahinter irgendein rationaler Gedanken steht, dann ist eigentlich die jetzige Strategie, also wir ignorieren die EU so lange, bis es weh tut sozusagen, ja, aber bleiben drin, weil ignorieren können wir sie eigentlich nur, wenn wir drin sind, und blockieren können wir auch nur, wenn sie drin sind. Das ist ja, ich meine, das lernen jetzt gerade die Briten, ne? Dass man Entscheidungen nur blockieren kann, wenn man zum Club gehört. Ist eigentlich viel vorteilhafter, als zu sagen, okay, wir gehen jetzt einfach raus und nicht, und naja, und dann haben wir vor allem, das wissen wir ja jetzt sozusagen, was uns dann erwartet, nämlich 3-4 Jahre lang ein fürchterliches Gezerre mit ständigen Regierungswechseln wie in Großbritannien. Ich kann mir vorstellen, bei den Zustimmungswerten, die EU in Polen hat, naja, ich will jetzt nicht sagen bürgerkriegsähnliche Zustände, aber das würde um einiges dramatischer als in Großbritannien. Ja, es findet nur statt vor dem Hintergrund einer völlig anderen Gesellschaft. Nicht? Das ist, glaube ich, der Unterschied. Es ist schon so, dass sehr viele von den jetzt Regierenden natürlich sowieso sehr stark sozusagen ihren Antikommunismus mit einer heftigen Kommunismusnostalgie sozusagen verbinden. Das klingt jetzt zunächst mal paradox, aber ich meine, die Leute sind tatsächlich sozialisiert worden in ungefähr in der Zeit und unter den Voraussetzungen, die sie jetzt sozusagen geprägt worden von einem Stil oder von einer politischen Kultur, die noch aus der Volksrepublik stammt. Also nicht jetzt aus dem Stalinismus oder sowas, das wäre unfair, aber natürlich autoritäre Einparteienherrschaft. Damals ging es gegen die Kirche, heute geht es mit der Kirche. Das ist auch ein großer Unterschied. Aber was so die Kategorien oder das Politikverständnis und auch das Demokratieverständnis und so weiter angeht, ist das schon oft ziemlich ähnlich. Aber das ist natürlich etwas, das fällt mir auf, weil ich in den 80er Jahren schon hier gelebt habe. Das fällt auch vielen meiner gleichaltrigen und älteren Kollegen auf, weil die sich daran erinnern können. Aber das ist ein Vergleich, mit dem können Leute, die jünger sind, nichts mehr anfangen, weil die sind einfach, die sind sozialisiert worden nach 89. Und für die ist das weder ein positives noch ein negatives Argument, dass ein Politiker spricht. Also es gibt ja dieses berühmte Beispiel von vor kurzem bei den Frauenstreiks und Demonstrationen hier, als Jaroslaw Kaczynski da im YouTube aufgetreten ist, als wäre er General Jaruzelski. Aber es war nur lächerlich. Also nicht mehr. Leute wie ich, die haben natürlich sofort gesehen, was sozusagen die Inspiration dafür war. Und ich frage mich natürlich schon, ob er sich dessen bewusst war und wenn er sich dessen bewusst gewesen wäre, sagen wir mal so, ob er es dann auch so gemacht hätte. Aber ich meine, für Jüngere ist das weder ein Argument dafür noch dagegen, dass das sozusagen eine Kopie von Jaruzelski war. Die haben sich einfach totgelacht. Ich meine, die haben das Ding verunstaltet, die haben da, was weiß ich, Memes draus gemacht auf Facebook und so weiter. Es hat einen Schwall von Satire darüber gegeben. Aber wirklich ernst genommen haben es eigentlich nur Leute, die so alt sind wie ich oder älter. Ja, also dass das irgendwie was Bedrohliches hatte oder so. Ne? Aber das zeigt natürlich schon, ja, ich meine, das sind schon Politiker. Das Denken gibt es auch auf der anderen Seite. Das gibt es auch bei Oppositionspolitikern. Ich meine, ich habe Freunde, mit denen kann ich bis heute nur darüber diskutieren, wer damals, also vor 40 Jahren, sich auf der richtigen oder auf der falschen Seite befunden hat. Das ist für sie sozusagen ein Grundkriterium der Beurteilung von anderen Menschen. Was hat der unter dem Kommunismus gemacht? Hat er jemand verraten? Hat er rechtzeitig Nein gesagt? Oder was weiß ich, hat er irgendwelche faulen Kompromisse gemacht und so weiter? Und die letzten 40 Jahre sind da relativ uninteressant für die. Ja? Während die letzten 40 Jahre sind eigentlich das, was mich am meisten interessiert. Und naja, für die Leute, die jetzt jünger sind, was weiß ich, so 20 plus oder ein bisschen älter sogar, naja, da ist es wichtig, was wollen die eigentlich jetzt? Ne? Was passiert in den letzten, was weiß ich, 5 oder 10 Jahren? Das ist sozusagen die Perspektive. Und nicht erinnert uns das irgendwie an diese Steinzeit, als die Kommunisten noch in Polen waren. Ich meine, inzwischen ist es so, dass viele meiner jüngeren Kollegen, Akademiker und so, also Historiker und Soziologen zum Beispiel, Politikwissenschaftler, dass die schon wieder anfangen, sozusagen die Volksrepublik ein bisschen zu rehabilitieren. Weil nach 89 war natürlich der Mainstream, dem sich nicht einmal diejenigen entziehen konnten, die damals mitgemacht haben, also die Postkommunisten oder die Sozialdemokraten, wie man sie jetzt nennen will, konnten sich dem entziehen, dass man gesagt hat, okay, alles, was von 89 war, das verdammen wir in Bausch und Bogen. Und wenn irgendwas auftaucht, was uns daran erinnert, dann ist es schon deshalb diskreditiert, weil es uns daran erinnert. Also es ging so weit, dass selbst, was weiß ich, Architektur, irgendwelche Bauwerke aus dem Stalinismus und so weiter, das war einfach schlecht, weil es halt aus dieser Zeit stammte. Und das wird jetzt langsam, wird es wieder sozusagen rehabilitiert. Es gibt sogar Fälle, wo, was weiß ich, solche Sachen unter Denkmalschutz gestellt werden. Es gibt Bücher, wo man dann lesen kann, dass, was nebenbei betrachtet aus der rein ökonomischen Perspektive auch stimmt, nämlich dass Frauen im Stalinismus von ihren Männern unabhängiger waren als heute. Also ja, und solche Sachen gibt es jetzt und niemand muss sich dafür rechtfertigen, dass er irgendwie dann die Volksrepublik rehabilitiert. Sie sehen schon, wenn Sie das allein schon das nehmen, ja, das ist schon so vollkommen entgegen der offiziellen Linie dieser Regierung, die 400 Millionen, also wie viel sind das jetzt, 100 Millionen Euro jährlich in eine Institution pumpt, die dafür verantwortlich ist, sozusagen den an sich mausetoten Kommunismus zu bekämpfen, ja. Das sieht man, was die erreichen, ja.
Das ging ja fix.
Das ging fix, ne? Genau. Ja, jetzt ist die 30. Folge quasi um. Wir haben zwei Teile des Gesprächs mit Klaus Bachmann uns angehört. Ja, ich hoffe, alle haben genau den Eindruck, den wir beide ja auch hatten, von dem, was Klaus Bachmann gesagt hat und sind vielleicht auch fasziniert. Also ich war es doch durchaus. Wir werden jetzt uns ransetzen, dann gleich die nächste Folge aufzunehmen, sodass jeder dann relativ schnell hintereinander sich das anhören kann, um vielleicht den Spannungspunkt dann noch zu erhalten. Aber es lohnt sich. Ich glaube, in der nächsten Folge reden wir über Jarosław Kaczynski, über die Perspektive auf ihn und über die Regierung. Aber müssen wir sehen, ich habe das jetzt auch nicht mehr alles so ganz genau in Erinnerung, was denn da so alles war. Es war einfach zu viel. Caro, dann verabschieden wir uns mal erstmal für diese Folge von unseren Zuhörenden.
Ich wollte noch kurz die Gelegenheit nutzen, falls du es mit reinnehmen magst. Liebe Anna, ich gratuliere euch zum Nachwuchs und ja, ich hoffe, dass du auf jeden Fall diese Folge mit deinem Mann gehört hast. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, genau.